Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In der heutigen Episode sprechen wir über das mögliche Aus von Maserati MSG Racing und die möglichen Folgen für die Formel E. Sowie eine weitere Stadt für ein Formel E-Rennen in den USA und das Ganze, überraschend, schon im nächsten Jahr. Ebenfalls gibt's für Script Dummies Formel E-Quiz sowie Tobis Teleskop. Mein Name ist Lukas Schoms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen mit einer, wie immer, pickepacken vollen Sendung. Und wie immer begrüße ich auch meine Fachkompetenz an meiner Seite, nämlich Tobi Würz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, wir haben uns ja jetzt final auch mal gesehen, dass im Rahmen des ersten Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie war ja auch mal gut, das Ganze in Persona zu sehen. Deswegen sieht man ja, so ein Podcast verbindet ja auch sehr gut und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, obwohl es aus meiner Seite ein bisschen stressig war, weil da hat man auch sehr viel zu tun.
Ja klar, vor allem du hast ja da auch relativ viele Termine, Interviews und so weiter für deinen Podcast, den du ja noch nebenbei hast, den GT-Talk, von daher. Aber ich hab's in der Vorbesprechung schon gesagt, hab mich gefreut, dass es endlich mal geklappt hat. Wir wohnen nicht weit voneinander weg und tatsächlich machen wir den Podcast ja jetzt auch schon fast anderthalb Jahre zusammen. War schon ein bisschen blöd, dass wir es noch nie hinbekommen haben, aber schön, dass es mal geklappt hat am Nürburgring und hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Genau, man sieht Rennstrecken verbindet, so wie auch dann die Formel E, deswegen in Berlin. Wenn es klappt, sieht man sich ja auch wieder, dann ihr ja auch immer fleißig vertreten, die Hörerinnen und Hörer, sowie auch die Leserinnen und Leser von eFormel.de. Und wichtig war ja auch das, was passiert ist und das, was passiert ist in den letzten Wochen, das klären wir im Newsüberblick.
Ein Team weniger? Maserati MSG Racing steht einem Medienbericht zufolge nach dem gescheiterten Verkauf in den letzten Wochen vor dem Aus.
Eine weitere Stadt. Gibt es schon im Jahr 2026 ein zweites USA-Rennen in der Formel E?
Und ein weiterer Sieg. Die Formel E hat auch beim vierten Mal in Folge den ersten Platz in einer Studie belegt, die Rennserien auf dem gesamten Globus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersucht hat.
Dann kommen wir zum Thema dieses Podcasts und das ist nämlich der mögliche Verkauf, der gescheitert ist, nämlich von Maserati MSG Racing. Eine Überraschung gab es beim Qualifying zum Jeddah E-Prix, was viele eher sportlich betrachtet haben. Beim Maserati MSG Racing ging es da mehr oder weniger um die Zukunft des Teams, Tobi.
Genau, da wurde nämlich ein Mann in der Box von Maserati MSG Racing eingeblendet, der in der Grafik als Brooklyn Eric, Vorsitzender und CEO von Maserati MSG Racing, ausgewiesen wurde. Was, muss ich ganz ehrlich sagen, mich ein bisschen überrascht hat, weil das war das erste Mal, dass ich davon erfahren habe. Was ich wusste, dass für den Mittwoch nach dem Rennen die Bekanntgabe eines neuen Investors von Maserati geplant war, aber dass dann auf einmal jemand zu sehen war, der als Vorsitzender und CEO ausgewiesen wurde, hat mich ein bisschen überrascht. Offensichtlich war die Formel E damit jedoch etwas vorschnell, denn wir haben es schon angesprochen, der Verkauf ist laut einem Bericht der KollegInnen von The Race gescheitert. Was passiert ist, gehen wir erstmal so ein bisschen auf die Vorgeschichte ein. Maserati MSG Racing war ursprünglich das Venturi Formel E Team und das wurde im Dezember 2020 verkauft von Gildo Pastor, der das Team gegründet hatte und lange Zeit Präsident war. Gekauft wurde es von Scott Swit und José Aznabote. Das ist übrigens der Schwager von Alejandro Agag. Und die haben das Team übernommen und zwei Jahre später wurde dann auch der Name geändert. Von Venturi wurde Monaco Sports Group, abgekürzt MSG. Aber es gab auch damals schon Gerüchte über die angespannte finanzielle Lage des Teams. Auch unter dem neuen Banner gelang es dem Team nicht, einen Hauptsponsor zu präsentieren und es gelang ebenfalls nicht, neue Investoren zu finden. Was allerdings auffiel, dass die Teamchefs relativ oft getauscht wurden. Anfangs war es noch Susie Wolf, dann wurde es Jerome D'Ambrosio, ein Jahr später James Rossiter, ein weiteres Jahr später dann José Aznabotea, der Schwager von Alejandro Agag, der das Ganze kommissarisch übernahm. Und nun ist es Cyril Blais, der Teamchef ist. Also reden wir da über fünf verschiedene Teamchefs in knapp fünf Jahren, Luca.
In der Zwischenzeit soll das Team einen sehr großen Schuldenberg angehäuft haben und sogar die Formel E finanzielle Hilfe geleistet haben, damit das Team Maserati überhaupt in der Startaufstellung bleiben konnte. Auf der Suche nach einem Investor kam er mit Eric in Kontakt, einem ehemaligen NASA-Mitarbeiter, DJ und Gründer der Kryptofirma Redacted R&D. Dieser sollte ein Konsortium anführen, das das Team übernimmt und unter anderem auch zwei große Investoren aus der Musikbranche enthält. Der Deal wurde dem Bericht zufolge am Donnerstag vor dem Jeddah E-Prix abgeschlossen. Für den Mittwoch nach dem Rennen, den 19. Februar, war die offizielle Bekanntgabe geplant.
Genau, und eine offizielle Bekanntgabe gab es auch, nämlich die Anwaltskanzlei Cooley LLP mit Sitz in Santa Monica, Kalifornien, gab an diesem Mittwoch, dem 19. Februar, eine Pressemitteilung heraus, in der sie die Übernahme des Teams durch Redacted R&D bestätigten. Die Pressemitteilung ist auch heute immer noch verfügbar, da werden sogar die 6 involvierten Anwälte der Kanzlei namentlich aufgeführt. Aber, ganz großes Aber, es ist auch die einzige Pressemitteilung, die zu diesem Thema überhaupt rausgekommen ist, denn offensichtlich ist es so, dass der Vertrag zur Übernahme des Teams Bedingungen für den Käufer enthielt, die allerdings von Seiten von Eric und seinem Konsortium nicht eingehalten wurden, sodass das Geschäft anschließend rückabgewickelt wurde. Eric hatte sich auf seinen Social-Media-Kanälen bereits als CEO von Maserati MSG Racing ausgewiesen und änderte seine Profile vor einigen Tagen wieder. Die entsprechenden Einträge sind mittlerweile gelöscht, sodass davon auszugehen ist, dass das Thema auch damit endgültig durch ist. Was man jetzt sagen muss, die finanziellen Probleme des Teams werden damit nicht weniger, insbesondere da es ja auch beim italienischen Sportwagenhersteller Maserati einige Schwierigkeiten gibt. Es gibt Medienberichte darüber, dass der Stellantis-Konzern, der ja Eigentümer der Marke Maserati ist, sein Investment zusammengekürzt hat. 1,6 Milliarden Euro sollen da weniger in Maserati reinfließen und es gibt Konsequenzen. Maserati muss daher die Elektroversion seines Sportwagens MC20 einstampfen, der in Kürze rauskommen sollte und damit den Weg der Marke zur Elektrosportwagenmarke weiter in die Ferne rücken. Luca, deine Einschätzung. Besteht das Risiko, dass wir das Team Maserati MSG Racing vielleicht schon in der kommenden Saison gar nicht mehr am Start sehen werden, wenn die Probleme so groß sind?
Also das, was man jetzt eben so liest und auch hört, das ist schon echt eine dramatische Situation rund um Maserati. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass Stellantis ja eigentlich gesagt hat, wir machen weiter in der Formel E. Klar, das hat jetzt nichts direkt mit dem Team zu tun. Die Lage rund um MSG ist ja dementsprechend ja auch sehr, sehr kompliziert. Muss man ja auch mal klar feststellen. Für mich stellt sich, wenn das Team nicht weitermachen würde, die Frage, okay, wie macht Stellantis weiter? Geht man dann quasi von dem Zwei-Team-Zwei-Marken-Konzept, löst man sich da weg und unterstützt quasi nur noch ein Team mit DS? Oder man sagt sich, man sucht sich ein anderes Engagement mit einer Marke, mit einem anderen Team. Das kann natürlich auch entstehen, wenn es mit MSG nicht weitergehen sollte. Ich meine, wenn man Stellantis kennt, die haben ja super, super viele Marken. Fiat, Abarth unter anderem mit dabei oder auch amerikanische Marken wie Chrysler.
Nicht zu vergessen Opel.
Oder auch Opel, genau, klar, die man aus deutscher Sicht natürlich nennen muss. Deswegen hat man da viele Möglichkeiten. Aber für das Team MSG, da muss, wenn man da die Lage überblickt, eigentlich ja wirklich ein Investor mit hineinkommen mit viel finanzieller Kraft. Weil wenn die Formel E da schon einspringen muss, damit das Team überhaupt an den Start gehen kann, ist schon ein bisschen dramatisch. Deswegen hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Wünsche dir auch erstmal viel Erfolg, dass das alles klappt und wir hoffentlich Maserati MSG Racing in der nächsten Saison wieder in der Formel E begrüßen dürfen.
Was das Gen 4 Engagement von Stellantis angeht, da ist ja bislang auch nur bestätigt, dass die Marke Maserati bleiben wird. DS ist ja so ein bisschen fraglich und wenn jetzt natürlich das Einsatzteam in Anführungszeichen wegsterben würde, weiß ich nicht, wie man da an der Stelle weitergehen würde. Die Zusammenarbeit mit Penske soll auch nicht ganz so super laufen, wie man sich das erhofft hat. Da steht das natürlich auch auf dem Prüfstand. Und ich fürchte allerdings, dass dem Stellantis-Konzern an der Stelle relativ schnell die Alternativen ausgehen werden. Wie gesagt, sollte Maserati MSG Racing es nicht schaffen, in der Formel E zu bleiben, die Zusammenarbeit mit dem ungeliebten Penske-Team, weiß ich nicht unbedingt, ob man die gerne fortsetzen will. Und wenn man dann mal aufs Grid guckt, so viele potenzielle Partner bleiben da nicht übrig, wenn man mal ganz ehrlich ist.
ausgehen sollten sicherlich nicht die Austragungsorte für mögliche Formel-E-Rennen. Das steht jetzt auch wohl in Phoenix zur Debatte. Gerüchte über potenzielle neue Austragungsorte gibt es ja reichlich. Das ist ja eigentlich jedes Jahr oder jede Saison immer so, dass darüber viel geredet wird, was dann in den nächsten Jahren wohl kommen könnte. Hatten wir ja auch in den letzten Monaten, auch in den letzten Wochen viel darüber geredet, was da kommen könnte in den nächsten Jahren in der Formel-E. Aber in Phoenix wird es wohl interessant sein, in der Stadt Phoenix, US-Bundesstaat Arizona, für die Leute, die sich nicht ganz so in den USA auskennen. Im Oktober 2023 wurde erstmals die Formel E darauf aufmerksam. Jetzt wird es auch etwas konkreter, Tobi.
Genau, im Oktober 2023 hat der Stadtrat in Phoenix eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die prüfen soll, ob ein Formel-E-Rennen in der Stadt durchgeführt werden kann und unter welchen Bedingungen. Wenige Monate zuvor hatte bereits eine Delegation aus der Stadt den Portland E-Prix besucht. Phoenix, Bundesstaat Arizona, du hast es schon gesagt, das ist relativ weit im Westen der USA. Und das käme auch der Formel-E sehr gelegen, die ja seit Jahren schon dran ist, zusätzlich zu einem Rennen an der Ostküste auch ein Rennen an der Westküste umzusetzen. Die Stadt L.A. ist da schon mehrfach im Gespräch gewesen, aber da scheint es tatsächlich immer noch nicht ganz so konkret zu sein, wie jetzt an dieser Stelle tatsächlich mit Phoenix, denn Formel-E-CEO Jeff Dodds hat bestätigt, dass konkrete Gespräche mit den Verantwortlichen in Phoenix laufen. Phoenix ist eine der Städte, mit denen wir bereits seit längerer Zeit sprechen, wird Dodds bei den KollegInnen von The Race zitiert. Als nächstes werden passende Locations in der Stadt geprüft. Die Planung sieht jedoch in jedem Fall vor, dass es ein echter Stadtkurs wird. Und so ein Stadtkurs gab es in Phoenix ja schon mal. Jetzt nicht in der Formel E, sondern in einer anderen FIA-Weltmeisterschaft, nämlich in der Formel 1. Die fuhr von 1989 bis 1991 auf einem Stadtkurs in Phoenix. Und ein Team, das in der Formel E aktiv ist, durfte sich darüber wahrscheinlich besonders freuen, nämlich McLaren. McLaren hat alle drei Formel 1 Rennen, die in Phoenix ausgetragen wurden, gewonnen. Luca, nachdem die Formel E in den vergangenen Jahren alle ihre Wachstumsmärkte abgehakt hat, nenne ich es mal, ist ein zweiter Austragungsort in den USA ja eines der Themen, die ganz, ganz oben auf der Wunschliste stehen. Wie realistisch hältst du, dass tatsächlich schon im kommenden Jahr in Phoenix gefahren werden kann?
Ach, realistisch ist es auf jeden Fall. Ist natürlich die Frage, wie das dann auch immer abläuft mit den Plänen und wie das dann auch immer mit den Streckenlayouts und sowas dann kommt und wie das natürlich auch von der Stadt und in der Politik angenommen wird. Aber grundsätzlich für die Formel E, das haben wir auch schon im Bereich Asien ja so ein bisschen festgestellt, möchte man da mehr machen. Und natürlich auch in den USA, absatzstärkste Märkte. Und deshalb ist ein zweites Rennen in den USA nicht schlecht. Sieht man ja auch ähnlich in der Königsklasse in der Formel 1, wie oft man da jetzt in den USA unterwegs ist. Drei Rennen ist man dort ja jetzt im Kalender auch wieder vertreten. Deswegen ist es für die Formel E fast schon eine Pflicht, dort zweimal im Jahr zu fahren. Sonst für die Formel E Phoenix sicherlich interessant. Genau, Arizona ja sowieso auch ähnlich Rennsport verrückt. Deshalb ist das, würde ich mal sagen, etwas, worauf man sich freuen kann. Aber ob das auch alles so passiert, sind wir mal gespannt. Aber wenn es schon da Machbarkeitsstudien gibt, bin ich sehr zuversichtlich, dass da vielleicht was gehen wird. Und im Teleskop blicken wir heute auf die Nachhaltigkeitsstudie.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Bereits zum vierten Mal wurde der Sustainable Championship Index erstellt, bei dem rund 100 Rennserien rund um den Globus unter die Lupe genommen wurden, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und auch in der vierten Ausgabe geht die Formel E erneut als Sieger hervor. Ausgewertet wurden dafür öffentlich zugängliche Daten der Rennserien im Zeitraum von Dezember 2023 bis November 2024 und die Formel E hat erneut den ersten Platz belegt mit 85 von 100 möglichen Punkten. Auf Platz 2 liegt die Formel 1, die jedoch ihren Rückstand auf den Spitzenreiter verkürzen konnte. Die MotoGP auf Platz 3 konnte sich ebenfalls steigern und hat die Extreme E überholt, die nun noch auf dem vierten Platz liegt. Zwar bleibt die Formel E weiter vorne, aber, das sagen die Herausgeber der Studie, sie könnte sich noch verbessern. Ja, so schreiben sie, die Meisterschaft könnte ihre Nachhaltigkeitszertifizierungen weiter verbessern, da sie derzeit nur die ISO 20121 besitzt. Andere Zertifizierungen wie das Umweltmanagementsystem ISO 14001 würden die Effizienz der Ressourcennutzung und damit die Umweltleistung verbessern. Aber aufgrund der Einführung von nachhaltigem Flugzeugbenzin gemeinsam mit Logistikpartner DHL sowie der Reduzierung der Luftfracht auf nur noch 2 Transportflugzeuge ist für die kommende Auswertung sowieso schon eine Steigerung zu erwarten. Luca, die Formel E auf Platz 1, glaube ich, nicht wirklich überraschend, oder?
Nee, also alleine, was man ja an der Rennstrecke einspart und jetzt, wie du es schon angeführt hast, man steigert sich ja immer weiter und man war ja auch jetzt eigentlich von Anfang an immer so, dass man sich dort sehr nachhaltig gezeigt hat. Klar, irgendwelche Verbräuche hat man ja immer, die auf die Umwelt gehen, das ist ganz normal, aber man versucht da top-notch zu sein und weiterhin ja auch die Spitze zu halten und man sieht ja ganz klar Verbesserungen an gewissen Stellen, die man auch einfach so als normaler Zuschauer nicht sieht, wie zum Beispiel Flugzeugbenzin oder wie dann einfach, dass man die Frachtreduzierung nutzen kann, dass man einfach weniger Flugzeuge einsetzen muss. Das ist schon ziemlich stark. Überrascht hat mich dann doch, dass die MotoGP mittlerweile an der Extreme E vorbeigezogen ist. Das muss ich sagen, hätte ich persönlich nicht so gedacht. Oder wie siehst du das?
Nee, auf der anderen Seite, die Extreme E hat auch eine ziemlich schwierige Zeit hinter sich, nachdem die Saison da ja vorzeitig abgebrochen wurde, keine Rennen mehr ausgetragen wurden. Ich glaube, wenn keine Rennen ausgetragen werden, ist es auch schwierig, gleichzeitig irgendwelche nachhaltigen Dinge zu veranstalten, so wie sie das ja mit ihren Legacy-Projekten zum Beispiel gemacht hat. Von daher müssen wir mal abwarten. Sollte es dazu kommen, dass die Nachfolgeserie Extreme H fahren wird, da haben wir ja Stand heute immer noch keinen Rennkalender, auch wenn am 1. April ein Rennen im Weltraum angekündigt wurde, was man mag es nicht für möglich halten, aber wohl ein April-Scherz gewesen ist. Tatsächlich haben wir jetzt April, wir warten immer noch auf den Rennkalender. Niemand weiß, ob die Extreme H dieses Jahr tatsächlich fahren wird. Da hält sie sich doch sehr bedeckt, was solche Dinge angeht. Von daher, ich glaube, wenn die Rennen stattfinden sollten, dann wären da auch Verbesserungen in puncto Nachhaltigkeit machbar, dass man da auf jeden Fall wieder Platz 3 anvisiert, von der MotoGP zurückzuholen. Aber ich glaube, die Rennserie hat derzeit ein paar andere Schwierigkeiten. Von daher warten wir es einfach mal ab und schauen dann, was dabei rumkommt. Ob wir tatsächlich in diesem Jahr noch ein Rennen mit wasserstoffangetriebenen SUVs sehen werden.
Und dann kommen wir wie gewohnt nach den News und nach dem Teleskop zum Grid Dummies Formel E Quiz. Da beweisen wir immer unsere wissenswertesten Sachen und Fakten und verrückte Sachen rund um die Formel E und um den elektrischen Motorsport. Und da darfst du wieder anfangen, Tobi. Du bist ja unser Quiz-Champion.
Okay, Luca. Meine erste Frage bezieht sich darauf, dass die Formel E bereits ein Viertel der aktuellen Saison hinter sich gebracht hat. 4 Rennen sind gefahren von 16. Kannst du mir denn sagen, welches Team sich im Vergleich zu den ersten 4 Rennen der Vorsaison am meisten verbessert hat, was die Punkte angeht?
Da würde ich sagen, tatsächlich, dass es, also es müsste aus meiner Sicht McLaren sein. Obwohl, kann theoretisch auch ein Team von hinten sein. Kiro war jetzt nicht allzu schlecht unterwegs, sag aber trotzdem mal McLaren.
McLaren hat sich auf jeden Fall verbessert, das ist richtig. Aber es gibt tatsächlich ein Team, was sich noch mehr verbessert hat. Das ist nämlich Mahindra. Mahindra hat 41 Punkte geholt in den ersten 4 Rennen dieser Saison.
Ah ja, natürlich.
In den ersten 4 Rennen der letzten Saison blieb das Team ohne Punkte. Also daher plus 41. Das ist etwas mehr, als McLaren sich gesteigert hat. Von daher kann ich diesen Punkt leider nicht geben.
Schade. Letztes Jahr hatten wir die Mahindra-Schwächephase und dieses Jahr sind sie ja wieder, ich sag jetzt mal, auf Normalniveau unterwegs. Genau, deshalb bleibt es beim 0-0. Und ich blicke schon ein bisschen auf Miami und auf das, was so rund um die Strecke passiert. Dort fährt man ja unter anderem unweit der Strecke an der American Airlines Arena vorbei und da ist meine Frage, welches NBA-Basketballteam denn dort ihre Heimspiele austrägt.
Miami Heat.
Genau, und das nicht allzu schwer, aber eine Fangfrage, deshalb 1-0 für dich.
Okay, Luca, die Formel E hat in den vergangenen Tagen eine neue Plattform bekannt gegeben, auf der man VIP-Packages buchen kann. Kannst du mir denn sagen, wie viel ein Ticket im Emotion Club der Formel E in Berlin 2025 kostet?
Das ist jetzt die Frage, wird das ganze Wochenende für ein Rennen?
Nein, für einen Tag. Samstag oder Sonntag.
Es ist egal, ne?
Die Preise sind für beide Tage gleich, ja.
Das war irgendwas Absurdes. Ich meine, es waren so 3.500 Euro pro Person.
Habe dir 250 Euro Spielraum eingeräumt, nach oben und nach unten. Man muss dazu sagen, es ist ein Betrag in britischen Pfund, der in Euro umgerechnet ist. Daher kommt eine sehr krumme Summe raus. Und die sehr krumme Euro-Summe ist 3.424,54 €. Damit liegst du absolut im Soll. Punkt für dich, 1:1.
Sehr schön. Dann mache ich mal weiter mit meiner zweiten Frage und gehe darauf ein, weiterhin auf Miami. 2015, 20 Jahre vorher, also 20 Jahre vor 2015, 1995, ist da die Kart-Meisterschaft gefahren. Da frage ich dich, wer hat denn da das Rennen gewonnen? Kurioserweise war dieser Mann auch in der Formel E unterwegs.
Oh, also ich muss dazu sagen, in den 90ern habe ich die Kart-Serie sehr intensiv verfolgt, aber ich weiß es spontan nicht, wer gewonnen hat. Aber danke für den Tipp, dass du gesagt hast, dass der Fahrer auch in der Formel E unterwegs gewesen ist. Das kann dann eigentlich nur einer sein, der 20 Jahre später noch aktiv war, der älteste Fahrer, den wir in der Formel E hatten. Und ich weiß, dass er vor seinem Wechsel in die Formel 1 nämlich auch Kart-Champion war. Das ist Jacques Villeneuve.
Das ist absolut korrekt. Da war mein Tipp ausschlaggebend dafür. Aber genau, 1995, selbes Areal, wurde ein bisschen umgebaut. 20 Jahre später dann die Formel E. Und jetzt dieses Jahr, besser gesagt, Aufnahmezeitpunkt in 9 Tagen, ist die Formel E auch wieder zu Gast in Miami. Und deshalb 2:1 für dich.
Okay, Luca, dann kommt schon meine dritte Frage. Du hattest eben angeteasert, mehr als 10 Jahre sind seit dem ersten Formel-E-Rennen in Miami vergangen. 3.684 Tage ist es genau her, wenn nächste Woche Samstag gefahren wird. Das ist die längste Pause, die die Formel-E jemals zwischen 2 Rennen in derselben Stadt hatte. In dieser Statistik liegt auf dem 2. Platz London. Kannst du mir denn sagen, wie viele Tage es gedauert hat, bis die Formel-E nach Saison 2 wieder in London gefahren ist?
Ist jetzt alles so grob überschlagen, ne? Boah. Ich hätte jetzt gesagt mal 1030 Tage gesagt.
1030 Tage wären knapp 3 Jahre.
Ja, aber ist ein bisschen zu wenig, ne?
Weiß ich nicht.
Ich bleibe aber trotzdem dabei.
Okay, können wir so machen. Es waren allerdings ungefähr 5 Jahre. 1847 Tage sind vergangen nach dem 2. Rennen in Battersea Park im Jahr 2016, bis die Formel E dann 2021 im Excel wiedergefahren ist. Das kann ich auch mit einem Auge zu leider keinen Punkt für dich geben. Tut mir leid. Und dann kommen wir zu deiner dritten Frage.
Meine dritte Frage bezieht sich ähnlich wie auch einer deiner Fragen zu den Team-Performances. Welche beiden Teams haben einen selben Schnitt in der Rennperformance in der Durchschnittsplatzierung mit 9,5 hinterlegt?
Puh, also den besten Schnitt hat McLaren mit 8,1, glaube ich. 9,5 ist ja auch dann gar nicht so schlecht. Ein Team würde ich vermuten ist Nissan. Oliver Rowland hat zwar relativ gut performt, Nominato aber nicht so. Und daher habe ich irgendwie im Kopf, dass es 9,5 sein könnte. Als zweites Team vermute ich, dass es Mahindra sein könnte. Auch da hatten wir einige gute Ergebnisse, aber auch einige nicht so gute, dass da auch 9,5, glaube ich, als Schnitt hinkommen könnte.
Also deine Antwort Mahindra und Nissan,
ja,
ist knapp nicht richtig. Also Mahindra mit 9,0 unterwegs, deine Antwort Nissan absolut korrekt mit 9,5 und ähnlich viel, das mag man gar nicht so glauben, ist das Porsche Werksteam mit 9,5 unterwegs, denn die sind ja oft ja mit vielen Zwischenfällen unterwegs gewesen und deshalb hat das Ergebnis natürlich auch ein bisschen nach unten sich korrigiert, auch wenn man dann sieht im Vergleich zur Qualifikation, deshalb ist man da mit Nissan tatsächlich auf gleichem Schritt unterwegs. Bestwert, du hast es gesagt, ist McLaren mit 8,0, deswegen führen sie dort die Tabelle an, aber 9,5 geht an Nissan und Porsche, deshalb deine Antwort mit Mahindra und Nissan leider falsch.
Okay. Gut, dann steht's aber, glaube ich, am Ende trotzdem 2:1 für mich, oder?
Genau, korrekt.
Habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass ich die Frage nicht gebraucht habe.
Und zum Ende der Folge verweisen wir natürlich immer auf Social Media, das alles zu sehen bei eformel.de, dort unter dem Reiter bei der Startseite Social Media zu finden. Dort gibt es alles, was wichtig ist, Instagram, YouTube mit den Highlights der Rennen und mit den Eindrücken auch von der Strecke mit der Kooperation mit dem Red Bull Media House ab dieser Saison. Und natürlich, wie immer, der Verweis, Tobi, auf die Tickets in Berlin. Ob dieses Jahr für uns das VIP-Ticket drin ist, das klären wir dann nach der Folge, ne?
Also ganz ehrlich, knapp 3.500 Euro kann ich mir gerade, wenn ich mal in mein Portemonnaie gucke, nicht leisten. Aber vielleicht ist das bei euch ja anders. Sollte es doch nicht für ein VIP-Ticket reichen und ihr stattdessen ein normales Tribünenticket kaufen wollt, könnt ihr das auf eformel.de tun. Geht einfach auf die Startseite, da befindet sich im rechten Bereich oder wenn ihr mit einem mobilen Gerät seid, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, ein Banner, wo es Formel-E-Tickets für Berlin gibt, einfach draufklicken und ihr werdet dann weitergeleitet auf die Seite, wo ihr die Tickets erwerben könnt.
Da ist für jedermann etwas geboten, aber die normalen Tribünentickets sind ja eh die besten. Da bekommt man ja auch vom Rennen deutlich mehr mit. Zwischen Shampoos und Kaviar ist das dann doch schon etwas schwieriger. Nicht so schwierig ist es hingegen, diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Das am besten auf jeder Podcast-Plattform, wo ihr so unterwegs seid, dass, wenn es euch gefallen hat, mit 5 Sternen. Und da freuen wir uns natürlich wie immer bei jeder Folge, wenn das so passiert und ihr dann auch nichts verpasst durch einen Klick auf Abonnieren oder auf Folgen, je nachdem, wo ihr dort unterwegs wart. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuhören und natürlich an die Kompetenz an der anderen Seite, nämlich bei dir, Tobi. Dankeschön.
Nicht zu danken, gerne.
Und wir melden uns dann schon tatsächlich in der nächsten Woche wieder, nämlich es geht in Richtung Miami, da blicken wir dann voraus auf das Rennen dort in den USA. Da freuen wir uns auch wieder drauf. War ja auch wieder eine längere Pause. Deshalb ist es schön, wieder die Formel E dann auch wieder mit Rennaction begrüßen zu dürfen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod von eFormel E.
Ciao.